Ich muss noch was hinten anschieben, freigesprochen. Es klingt ein bisschen an in dem Text, den ich heute Morgen geschrieben habe, mal wieder gleich nach dem Wachwerden kamen mir die Worte. So halb noch im Traumzustand ging es schon wieder los. Und der Austausch mit meiner Freundin über das, was uns die Hopi-Ältesten hinterlassen haben, der geht parallel immer noch weiter. Und jetzt habe ich gerade eine Sprachnachricht von ihr gehört, in der sie sagte, die Geduld ist eine Facette der Demut. Ist das nicht wundervoll? Oh, Gänsehaut am ganzen Körper. Wundervoll. Ja, ich wollte noch mal ein bisschen tiefer da reingehen mit dem Spiel. Das Leben als Spiel zu betrachten. Ich glaube, das ist eine Krücke. Die kann einem helfen, alle Erscheinungen im Außen nicht mehr so ernst zu nehmen. Ja, also aus der Identifikation da rauszukommen. Ne? Das finde ich ja auch sinnvoll, nicht mehr in der Identifikation zu sein mit dem künstlichen Ich. Das benenne ich ja auch in dem Text. Allerdings ist das so eine Art Abkürzung, die den Schmerz vermeidet. Die wirkliche Ich-Werdung verhindert. Ja, und das möchte ich mal ein bisschen weiter ausführen oder da mal ein bisschen forschen, intuitiv. Ich glaube, dass diese Betrachtung, ja, diese Inkarnation in diesem Leben als so eine Art Spielfeld zu betrachten, in dem ja sehr viele Faktoren nicht bestimmbar sind. So, ne, das ist ja der Trick in dieser Betrachtung, dass man all diese Phänomene im Außen, vor denen man vielleicht ohnmächtig steht und in so eine Lähmung hineinkäme, aufgrund der Ohnmacht, ne? Die Überforderung, die dann da mitschwingt, weil man das meint, nicht verändern zu können. Dieser Ohnmacht entzieht man sich durch diese Betrachtung, dass man sagt, alles ist nur ein Spiel und ich bin nur eine Figur da drin und ich habe mir das, bevor ich hier wiedergeboren wurde, nur so ausgesucht und ich sollte das alles nicht so ernst nehmen, damit ich da drin nicht so verloren gehe und mir den Beobachter bewahren kann. Grundsätzlich ist es ja nobel, ja, sich diesen Beobachter bewahren zu wollen. Das ist ja irgendwo auch der Trick, ins Bewusstsein zu kommen. Aber es ist ein verflachtes Bewusstsein. Es ist eines, das dem Beobachter ermöglicht, nicht in die eigene Tiefe zu gehen und den eigenen Schmerz nicht spüren zu müssen. Der aber befreit unser Herz. Der beherbergt die Informationen, die wir wissen müssen, um uns selbst zu erkennen. Und diese Spielfläche da draußen, dieses Spielfeld, trickst uns da hinein zu glauben, dass der Selbstwerdeprozess über den Schmerz abgekürzt werden könnte. Mit dieser Herangehensweise spielen ja auch die Religionen zum Beispiel, ne? Dass man all seine Sorgen in die Hände von göttlichen Instanzen legen darf und morgen einfach so weitermachen kann, als hätte man keine Sünden begangen. Ja. Was aber die uralten Schriften, die es nicht in die Bibel geschafft haben, trotzdem aber existieren, besagen, ist, dass zum Beispiel Christus gesagt hat, dass die Sünde eigentlich die Entfremdung von der eigenen Seele ist. Die Sünde ist genau das, zu vergessen, was wirklich ist in uns und dann durch diese veränderte Betrachtung auch im Außen, weil wir die Natur, die Wirklichkeit und auch die Abspaltung im System ja nur dann erkennen können, wenn wir aus uns selbst heraus wahrhaftig werden. Ja, wir können die Wahrheit nur sehen, wenn wir bereit sind, im Inneren die Wahrheit zu erkennen. Und wir sind in diese materialisierte Welt als materielle Wesen geboren worden. Wir haben einen materiellen Aspekt und der wird über unsere Zellen gelenkt und über den Energiekörper, der uns verstofflicht. Also zuerst ist immer die Information da. Alles, was sich materialisiert, war zuerst Frequenz. Und wir haben nicht nur einen Energiekörper, ja, mit den verschiedenen Energiezentren, die mit unseren Drüsen verbunden sind und auch unser Gesundsein ermöglichen, ja, wenn sie frei schwingen, wenn der Chi-Fluss in uns frei fließen kann und wir daran arbeiten, dass unsere Blockaden sich auflösen. Ja, deshalb ist der Schmerz ebenso wichtig, weil er die entscheidende Information enthält, in diese Auflösung hineinzugehen, uns dafür zu entscheiden, dass ich das lösen darf, dass wir uns nicht mehr damit identifizieren, was uns von uns selbst trennt, sondern dass ich in unserem Energiefeld, in unserem Energiekörper lösen darf, was uns blockiert. Und das wurde uns zu einem großen Teil auch vererbt. Und das ist auch über Informationen in unseren Verstand hineingegeben worden, der die Wahrnehmung von Frequenz in uns so verändert hat, dass unsere Materie davon beeinflusst wurde. Sprich, auch unser Körper, die Grenzen unseres Denkens aufweist oder verstofflicht. So. Aber wir haben auch ein Feld um uns herum, ein Frequenzfeld. Und das ist der Resonanzraum für unser Bewusstsein. Und wenn wir diesen Resonanzraum nicht klären und den Schmerz, der da drin noch abgespeichert ist, leugnen und dafür eine Geschichte brauchen, in der wir uns erzählen, das sei hier alles nur eine Art Computerspiel und wir nur Figuren da drin, sperren wir uns ein in einem Frequenzfeld, das unsere eigentliche, natürliche Frequenz überschreibt. Weil die Lüge da drin, die Entfremdung da drin, die uns vergessen lässt, wer wir eigentlich sind, auch eine Frequenz darstellt. Und die Summe aller verdrehten oder überlagerten Frequenzen aller einzelnen Menschen ergibt dann die gemeinschaftliche verdrehte Frequenz da draußen, innerhalb derer man uns Geschichten erzählen kann, die uns von unserer wahren Natur trennen. Die bewirken, dass der Mensch die Natur zerstört. Für welch hehre Ziele auch immer, ja. Dass der Mensch überhaupt akzeptiert, dass die Natur zerstört wird für ein geistiges Ziel. Und sei es noch so nobel in dem Verstand, der da bedient wird. Ja? Sobald wir zum Beispiel Bäume abholzen, sind wir schon einer Lüge erlegen. Da ist irgendein Aspekt noch nicht gesehen worden, denn wer die Natur zerstört, wer lebendige Wesen quält, ja, weil er meint, dass er das machen müsse, um weiter bestehen zu können, der hat die Wahrheit in sich noch nicht erkannt. Der hat seinen eigenen wahren Kern noch gar nicht freigelegt. Und jetzt komme ich zu dem Aspekt der Liebe. Das erläutere ich ja auch in dem Text. Die Liebe ist die Frequenz, die die verdrehte Frequenz wieder gerade rücken kann. Wir sind aber so in der Anhaftung an das Artifizielle, dass wir die Liebe hinten anstellen und dass wir auch im Moment, in dem sie sich offenbart, nicht vertrauen. Mit ihrem Wunsch, alles zu verändern, was falsch ist oder uns vom Echten trennt. Ja? Weil so einfach schwarz-weiß ist es ja nicht. Ja? Alles, was uns vom Echten trennt, hat auch immer, vor allem wenn wir von Beziehungen sprechen, immer Aspekte, die uns an das Wahre erinnern, wo unsere Sehnsüchte angestoßen werden, wo wir uns wünschen, in der Verbindung zu uns selbst finden zu können, ja, und das, wonach wir uns sehen, was unseren inneren Mangel ausgleichen soll, in dem anderen zu finden. Dabei erinnert der andere uns nur daran, was wir in uns selbst finden können. Und meistens erinnern uns eben andere auch daran, was wir in uns selbst anschauen müssen, damit wir das finden können. Und das ist nun mal der Schmerz. Das ist auch der Schmerz, der an uns vererbt wurde, der in unseren Zellen sitzt. All das ist sogar auch wissenschaftlich mittlerweile bewiesen worden, dass das so ist, dass Trauma sich vererbt. Ja. Und wenn wir uns wegdissoziieren, ja, und die Angebote der Vermeidung, die da draußen noch und nöcher uns gemacht werden, wenn wir die Angebote annehmen, die Unvergänglichkeit in uns leugnen, ja, oder uns das vergessen lassen, ja, damit wir keine Angst haben müssen vor dem Tod, dann verlieren wir uns selbst da drin, in diesem Spiel. Und dann ist es auch egal, ob wir uns darin dann nicht mehr ernst nehmen, weil wir glauben, wir wären nur eine Figur darin. Ja. Und dieses Leben wäre irgendwann sowieso zu Ende und wir müssten das alles nicht so ernst nehmen. Jeder einzelne Augenblick kann die größte Veränderung bewirken, kann die Liebe in die Materie hineinweben, kann uns befreien aus der Illusion. Und der passiert nicht erst, wenn du gestorben bist, ja, oder in 3 Leben später, sondern jetzt. Das heißt, das ist ganz, ganz kostbar und es ist alles andere als ein Spiel. Es ist ernst und genau das macht es ja so kostbar. Und ich habe dann ein Bild nochmal herausgesucht, das habe ich vor langer Zeit gemalt, zu einem Vers von Rilke. In meinem Herzen nächtigt obdachlos die Unvergänglichkeit. Und ich finde das so passend zu diesem Thema, weil ich das Herz, das mir dann in meinem Inneren erschien, als ich diesen Vers las, fleischlich erschien. Ja, und wie ihr erkennen könnt, sind die Zeiger der Lebensuhr, die im Herzen tickt, davon geflogen, weil diese lineare Zeit eigentlich eine Illusion ist. Und deswegen eben auch diese Verführung in diesem Gedanken, ne, es sei alles nur ein Spiel. Nein, nur weil die lineare Zeit eigentlich illusorisch ist, heißt es nicht, dass die Zeit, die jetzt alles Sein bestimmt oder innerhalb derer wir alles Sein bestimmen können durch unser Bewusstsein und unsere Visualisationskraft, ist total kostbar. Ja, es ist nichts, was so lapidar nebenbei herläuft und auf uns verzichten könnte, also unseren Charakter da drin, unseren Avatar darin von einem Moment auf den anderen ersetzen könnte, sondern jeder, der darin verweilen darf, dessen Herz noch schlägt, ja, der hat eine Chance, die Unvergänglichkeit seines eigenen Seins zu erkennen und aus diesem Hassel auszusteigen. Und doch, auch wenn einem die Vorstellung hilft, zu sagen, das ist alles nur ein Spiel und wenn mein Leben endet, dann füge ich mich in diese göttliche Entscheidung. Warum auch immer das dann so kommt, ja, ob man jetzt krank wird oder einen Unfall hat oder an Altersschwäche stirbt. So, aber die Matrix wird ja darüber gelenkt, dass die Menschen Angst vor ihrem Tod haben, Angst vor der Vergänglichkeit haben. Und das hat Rilke eben benannt, ja, dass die Liebe, dass das Wahrnehmen des eigenen Seins und dieses Ätherische darin diese Illusion sprengt, dass das Leben vergänglich wäre, dass wir Angst haben müssten vor dem Tod. Das müssten wir eigentlich gar nicht. Und in dem Moment, wo wir diese Angst überwinden, können wir erst das Leben wirklich nutzen und können auch der Liebe das Vertrauen schenken, alles zu verändern, von einem Moment auf den anderen. Und den Menschen, der wir wirklich sind, freizulegen. Ohne dass wir Angst vor der Vergänglichkeit haben, auch Angst davor haben, dass manche Beziehungen sich dann vielleicht in Luft auflösen würden, ja? Weil sie auf einer Annahme beruhten, die der Vergänglichkeit huldigt. Ja. Aber zuallererst muss man ja erstmal mit sich selbst in Beziehung treten. Und wenn man nicht für sich selbst da ist, in dem authentischen Gefühl, kann man das auch niemals für andere sein. Und dann kann man diesen Jetzt, diesen Augenblick im Jetzt niemals nutzen, weil man nicht authentisch da drin schwingt. Und wer nicht authentisch schwingt, und wenn es noch so weh tut zu erkennen, wie vielen Illusionen wir aufgesetzt sind, ja, oder wie vielen Menschen wir vertraut haben, unser Herz in deren Hände gelegt haben, die komplett in dieser Matrix verschwunden sind, die gar nicht in der Lage sind, den Wert zu erkennen, den man ihnen gegeben hat. Geschweige denn darauf aufzupassen, ja. Geschweige denn das zu behüten und als etwas Kostbares wahrzunehmen. Wer das bei sich selbst nicht kann, weil er immer Ausreden braucht, weil er eine Geschichte braucht, die ihn vor seiner eigenen Ohnmacht schützt, ja, vor dem, dass man klein ist, vor diesem riesengroßen All, ja, und vor der Unvergänglichkeit. Zu erkennen, dass unsere Seele ewig lebt und dass sie die eigentliche Instanz ist, auf die wir bauen müssen, an der wir alles messen müssen. Ja, nicht der Wert unserer Erscheinung ist wichtig, sondern der Wert, den unsere Seele uns vermittelt, ist wichtig. Und da fügt sich auch dieser Satz ein, den mir meine Freundin vorhin geschenkt hat. Die Geduld ist eine Facette der Demut. Und ich habe ja auch mal ein Lied geschrieben oder einen Text, ja, und auch ein Lied gesungen, dann improvisiert auf dem Text. Da habe ich mich zusammen mit einem lieben Freund, der leider die Vergänglichkeit mehr geliebt hat als das Leben und nicht mehr da ist, mit dem habe ich mal in einem Szene-Stadtteil hier in unserer Stadt Kaffee getrunken im Sommer und wir haben uns so angeschaut, wer da hin und her lief und sehen wollte und gesehen werden wollte. Und dann sagte er zu mir, Dina, guck mal, jeder von denen ist Gott in Verkleidung. Jeder ist Gott in Verkleidung, aber keiner weiß es. Ja, und dann haben wir darüber philosophiert, was es bedeutet, diese Verkleidung abzulegen, die uns von der Göttlichkeit in uns trennt. Ja, den Mut dazu aufzubringen, ja, den Demut dazu aufzubringen. Also der Demut, der den Mut ersetzt, dem Weltlichen sich zu unterwerfen, ja, oder nach dem Weltlichen zu streben, ja, auf die Bühne der Welt zu gehen und sich beurteilen zu lassen, den Mut, sich dem zu stellen, weil man Erfolg haben will, ja, zu ersetzen mit der Demut. Ist auch interessant, dass man die Demut weiblich nennt und den Mut, den weltlichen Mut männlich. Ja, weil der Mut, der sich auf die Systemik bezieht, eben verstandesgesteuert ist und die Demut etwas mit dem Herzen zu tun hat, mit dem Gefühl, mit der Fähigkeit, aus der eigenen Seele heraus zu agieren. Und das geht nur mit Intuition. Das geht nur, wenn man seine innere Stimme hören kann, wenn man sich nach innen wendet, wenn man die Vermeidung von Schmerz in sich erkennen kann. Ja, und sich dann demütig widmet und sagt, ich brauche das nicht mehr zu vermeiden. Ich möchte wissen, wer ich bin. Ich möchte das verstehen. Ich möchte herausfinden, wozu ich eigentlich hierher gekommen bin, was meine Seele eigentlich für eine Aufgabe hat. Warum ist sie denn hier inkarniert? Nicht um ein Spiel zu spielen und einen Avatar darzustellen. Wir sind hier inkarniert, um zu lernen, was Liebe ist und wie wir die miteinander teilen und wie wir aus dieser Frequenz heraus die Materie so verändern, dass das Destruktive sich in etwas Konstruktives wandeln kann. Also ich zumindest bin deswegen hierher gekommen. Das ist meine Aufgabe. Das spüre ich ganz klar in meinem Herzen. Und das Kostbare ist eben, dass mein Leben, das ich dafür nutzen kann, vergänglich ist. Und deswegen ist es ja auch so wertvoll. Und deswegen haben Menschen auch Angst vor dem Tod, weil sie eigentlich tief im Inneren wissen, wie wertvoll ihr Leben ist. Aber sie nutzen es nicht, weil sie in der Vermeidung verloren gehen. Weil sie den Schmerz nicht spüren wollen. Weil sie ihre Tränen nicht weinen wollen und auch die Tränen ihrer Ahnen nicht weinen wollen. Weil sie diesen Fluch, der an sie weitergegeben wurde, verdrängen wollen. Anstatt den Zauber zu brechen. Ja. Und dafür braucht man Geduld, ja. Das ist so. Dafür braucht man Geduld. Aber es geht um den Prozess, es geht nicht um das Ergebnis. Auch das ist etwas, das man uns hier so eingebläut hat in diesem komischen System da draußen. Aber wir rennen von einem Moment in den nächsten und sind gar nicht im Jetzt. Weil wir immer nur irgendwo hin wollen, weil unser Verstand irgendwas erreichen will. Weil das, was jetzt schon da ist, nicht wertvoll genug ist. Weil wir unseren eigenen Wert gar nicht erkennen, weil wir ihn nicht spüren, weil wir uns selbst nicht lieben. Und weil wir nicht aus der Intuition heraus handeln können. Aus Liebe. Weil wir andere Menschen benutzen wollen, auch wenn wir uns das nicht eingestehen möchten. Ja. Solange wir uns selbst nicht lieben. Und da draußen versuchen, mutig zu sein, um irgendwas zu erreichen, anstatt demütig zu werden und schon zu sein, was wir längst sind. Und darin dann Menschen zu begegnen und darin dann eine Aufgabe zu erfüllen. Ja, wie der Beppo im Straßenkehrer es in Momo, in der Geschichte Momo tut. Aber an den muss ich so oft denken, ja. Wer erkennt schon im Beppo den Erleuchteten? Ja, wer erkennt den Erleuchteten im Straßenkehrer? Ja, der vielleicht längst dort angekommen ist, wo man selber die ganze Zeit vorwegläuft. Und was ist dann ein wertvoller Mensch? Kann ich Menschen aus meinem Herzen heraus betrachten? Und kann ich das Fleischgewordene in mir als etwas Wertvolles wahrnehmen? Ja, als gerade weil es vergänglich ist. Und kann ich das, was daran vergänglich erscheint, wertschätzen? Oder muss ich immer jung und jung bleiben, aussehen wie ein Teenager? Damit andere mich schön finden, damit ich draußen in diesem System da Erfolg haben kann, ja, vor der Kamera oder wo auch immer, ja, in der Firma. Wir sehen ja alles mittlerweile durch die Linse unseres Smartphones. Ja. Alle Erscheinungen wird ja in unserem Verstand mittlerweile schon so eingeordnet, ob es sich gut präsentieren lässt, ob es einen effektiven USP hat, um die oberflächlichen Ziele zu erreichen, die man uns vorgibt. Das tun wir nur, weil wir unseren eigenen Wert nicht erkennen. Dann hätten wir das nämlich überhaupt nicht mehr nötig. Dann würden wir die Schönheit in den Menschen sehen, die aus ihnen herausstrahlt, anstatt die Schönheit suchen zu wollen, die an der Oberfläche klebt. Das ist nämlich nicht dieselbe Schönheit. Genauso wie Beziehungen nicht immer die gleiche Frequenz ermöglichen. Wer seine eigene Frequenz verleugnet, kann niemals in einer Beziehung diesen Raum schaffen, diesen Resonanzraum schaffen für die Liebe. Die ist ja eigentlich dazu da, dass man zu zweit noch was Drittes erschafft. Dass dieser Raum noch anwächst, dass man dem demütig dient. Dafür ist die Liebe da. Und dass die Freude, die dann durch uns hindurchströmt, uns an die Unvergänglichkeit erinnert. Genauso wie der Schmerz. Beides ist kostbar. Aber wenn wir nicht teilen können, weil man uns nicht sehen will, dann sollten wir uns verabschieden. Denn wer sich selber nicht sehen will, will dich in einer Beziehung auch nicht sehen. In deinem authentischen Sein, in deinem Schmerz wie in deiner Freude. Der will sich nur das von dir nehmen, was ihm in den Kram passt. Ja, die Energie, die Zuwendung, die Aufmerksamkeit, die Befriedigung. Aber der ist nicht in dem Modus, dass er teilen will, seine Essenz teilen will, einen gemeinsamen Resonanzraum erschaffen will. Der will nur nehmen. Und von diesen Leuten laufen draußen ganz, ganz viele rum. Aber wir haben eine Mitverantwortung, wenn wir uns in Beziehungen verlieren, in denen wir nicht gesehen werden. Denn das bedeutet, dass wir uns selbst darin nicht sehen wollen. Und dann ist jeder Liebeskummer ein Geschenk, weil er uns an das erinnert, was eigentlich wichtig wäre und uns beschützt. Ja, er beschützt uns davor, dass wir diesen Fehler nochmal begehen. Wenn wir wirklich hineingehen in den Schmerz und wirklich herausfinden, warum habe ich wahre Bestätigung bei jemandem gesucht, der gar nicht in der Lage dazu ist, mich zu sehen und mir das auch ganz klar gezeigt hat. Und das ist auch egal, ob es jetzt ein Liebhaber ist oder ein Elternteil oder ein Geschwisterkind, ja, oder eine Freundin, ein Freund. Wer aus Erwartungen heraus ein Geschäft mit einem eingehen will, ja, sagt, ich höre dir nur zu, wenn du mir auch zuhörst, ja. Ich will dir eigentlich gar nicht zuhören. Ich interessiere mich eigentlich gar nicht dafür. Ich mache das nur, damit du in Momenten, wo ich jemanden brauche, der mir zuhört, auch da bist für mich. Ja, damit du dich revanchierst bei mir. Das ist ein Geschäft. Das ist keine echte Liebe. Und vor allem ist es nicht durchdrungen von Wahrhaftigkeit. Ja, ich verbringe die Feiertage nur mit dir, wenn du dich meinen Regeln unterordnest. Und damit meine ich jetzt nicht die Bräuche, die wir von unseren Ahnen mitbekommen haben, die ja ganz wundervoll sind. Ja, diese Ritualisierung ist ja auch was sehr Kostbares. Aber nur, wenn sie von Liebe getragen ist. Wenn jeder darin so sein darf, wie er wirklich ist. Und nicht der Mächtigste im System bestimmt, wie alle anderen sich zu verhalten haben während dieses Rituals. Wenn der Mächtigste bestimmt, wie eine Beziehung zu sein hat, die man selbst lebt, ja, vielleicht inklusive all der Fehler, die dieser Mensch selber gemacht hat, weil er sich nie mit seinem Schmerz auseinandergesetzt hat, dann ist es ein Fluch, dann ist es kein Segen mehr. Und deshalb ist es so wichtig, die eigenen Kinder nicht als Besitz anzusehen. Der folgenden Generationen nicht vorzuschreiben, alles genau so zu machen, wie wir es gemacht haben, zu imitieren. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Älteren jetzt sich bewusst darüber werden, dass die KI-generierte Welt unseren Kindern eine Wirklichkeit vorschreiben soll, innerhalb derer sie ihre Individuation nicht in die Erfüllung bringen können. In die Erfüllung bringen können sollen. Weil jene, die die KI programmieren und diese neue Agenda 2030 hier ausspielen wollen, diese Instanz und die Digitalisierung in unser aller Wahrnehmung von Wirklichkeit hineinweben, um uns vergessen zu lassen, wie wichtig das ist, dass wir unserer Seele folgen und dass wir in diesem großen Orchester unsere wahrhaftige Frequenz in das gemeinschaftliche Feld hineinbringen. Alles, was die KI generiert, ist ohne Seele, ist artifiziell. Und wenn wir uns daran anpassen, dem unterordnen, demütig davor werden, ja, weil uns das so beeindruckt, ja, weil die KI eben viel mehr Rechenleistung hat als unser Gehirn. Solange wir im Verstand sind, begreifen wir nicht, dass unser Gehirn nur ein ganz kleiner Aspekt unseres Menschseins ist. Und unser Verstand kann uns von unserer Seele trennen, wenn die Inhalte, an die wir glauben, den großen Geist verleugnen. Ja. Unsere Seele verleugnen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt und hier uns dafür einbringen, dass das Spiel da draußen, diese Matrix, uns nicht unsere Menschlichkeit raubt. Sukzessive im Prozess, in der langsamen Einführung in Salamitaktik. Uns nicht unsere Kultur raubt. Uns keine einfache Version verkauft von dem, was möglich wäre. Keine Zweidimensionalität. Ja, selbst wenn wir ins Kino gehen und in 3D gucken können, ja, wie ich es letztens mit meiner Tochter gemacht habe, als wir den Avatar-Film uns angeschaut haben. Wir müssen verstehen, dass diese Sogkraft, diese Hypnose der dreidimensionalen Realität uns davon abhält, andere Dimensionen wahrzunehmen, mit denen wir uns genauso verbinden können, die uns auf Seelenebene viel mehr nähren können, als es die Welt da draußen, in die wir hineingeboren wurden, in die unser Fleischkörper Fleischanzug hineingeboren wurde, ja. Die Anderswelt, unsere Fantasie, unsere Visualisationskräfte können eine ganz andere Welt erschaffen. Eine, die die Natur nicht zerstört. Eine, die dem Menschen ermöglicht, wahrhaftige Beziehungen zu führen. Ja, und jene zu erkennen, die uns nur ausbeuten wollen, die uns nur benutzen wollen, die gar nichts geben wollen, die nur haben wollen, weil sie in sich den Reichtum noch nicht gefunden haben, weil sie nur vor sich selbst davonlaufen, vor ihrem eigenen Schmerz, vor dem Schmerz ihrer Vorfahren. Die Information, die da drin steckt, ist ganz wichtig, um die eigentliche Essenz des Menschen freizulegen. Die findet der Mensch nämlich nur, wenn er sein wahres Bedürfnis erkennt. Und Schmerz kommt immer aus dem unerfüllten Bedürfnis. Ja, deswegen ist es so wichtig, seine Natur zu erkennen und der Traurigkeit den nötigen Raum zu geben und auch der Wut, die die Traurigkeit beschützt. Ja, weil der Mensch, der wütend wird, niemanden mehr findet, dem er vertrauen kann, dem er sich mit seiner Traurigkeit anvertrauen kann. Wir sind umgeben von Menschen, die niemanden haben, dem sie sich anvertrauen können. In ihrer Traurigkeit, in ihrem Schmerz, weil sie sich selber nicht mal widmen darin. Wir sind einander Spiegel. In der Begegnung spiegeln wir uns, was wir in uns selbst noch nicht erkannt haben oder woran wir uns erinnern sollten. Im Gegenteil zu dem, was wir im Außen gespiegelt bekommen. Also der Narzissmus dreht es ja um. Ein narzisstischer Mensch kann sich ja nicht mehr in anderen spiegeln. Der sieht ja nur noch sich. Ja, und diese Welt trainiert die Menschen darauf, narzisstisch zu werden, sich nur um sich selbst zu drehen. Vor allem diese Internetblase trainiert die Menschen darauf. Weil ja über dieses Fenster in diese Scheinrealität hinein niemand mehr einem anderen direkt begegnen kann, um seine Spiegelneuronen zu trainieren. Das ist ja nicht mehr möglich. Du kannst ja nur noch über Bildschirme dich selbst anderen mitteilen. Aber die wirkliche Begegnung findet eben in einem privaten Rahmen statt, in einem Resonanzfeld, das dir den Raum gibt, deine Seele zu zeigen. Und wenn wir das nicht mehr üben und mit jenen, mit denen wir so ein Feld teilen könnten, gar nicht ehrlich sind, weil wir nie alleine sind, weil wir dieses Feld für uns selbst nicht einmal generieren, dann sind wir umgeben von Frequenzen, die gar nicht wahrhaftig sind. Dann sind unsere Beziehungen davon geprägt. dann wiederholen wir vielleicht das, was unsere Eltern, unsere Großeltern und die davor uns in ihren Vermeidungsmustern vererbt haben, aber wir sind da drin nicht frei. Und in eine künstliche Welt zu flüchten, die fremdgesteuert ist, die schon fertig ausformuliert ist, die andere träumen, das sind Träume, die andere geträumt haben, das sind Träume, die andere in die Realität holen, innerhalb derer sie uns als Komparsen missbrauchen dafür. In so einer Welt, in der wir unbewusst handeln, und immer automatisierter werden in unserem Handeln, können wir niemals frei werden und können wir unsere wahre Essenz auch nicht freilegen. In dieser Welt können wir nicht wirklich mit dem verschmelzen, was das Göttliche erschaffen hat. Wir können nicht eins werden mit dem Planeten, mit der Leinwand, die uns eigentlich tragen sollte, auf die wir wundervolle Bilder malen könnten mit unserer Imaginationskraft. Die ist der Ausdruck unserer Fähigkeit zu fühlen. Und im Kontakt zu sein mit unserer Seele, die uns fühlen lässt. Das ist das Weibliche in uns, die Demut. Und dann, erst dann brauchen wir den Mut, erst dann brauchen wir den Verstand, der uns dabei helfen kann, es in die Realität zu holen. Erst dann. Und der darf uns nicht eingrenzen aufgrund seiner Programmierung und uns sagen, dass wir das niemals erschaffen können, dass es unrealistisch ist, weil er das Einzige, was er für real hält, ist das, was schon längst da draußen existiert. Nicht das, was wir mit unserer Demut kreieren können, mit dem weiblichen Aspekt in uns, mit der Liebe. Nicht den Mut dieses Verstandes, der sich nur beweisen will, der Mut mit sich beweisen verwechselt. Nein, der Verstand, der angebunden ist an den großen Geist und der den Mut aufbringt, Dinge mal anders zu machen und einfach losgeht und sich auf die Liebe einlässt, auf den Traum einlässt, der sich dazu entscheidet, seiner Seele mal zuzuhören, der sich dazu entscheidet, seinen Schmerz zu spüren, der sich dazu entscheidet, den Resonanzraum, in dem der Schmerz schwingt, wirklich anzunehmen und darin wirklich zu verweilen. In der Unvergänglichkeit, egal wie lange es dauert, dass diese Gefühle sich lösen können und ihre Botschaft überbringen können, damit man seine wahre Richtung erkennt. Ja, die Zuschreibung, die gefühlte Zuschreibung, die ist entscheidend. Nicht, was der Mann im Ohr uns sagt, der konditioniert ist und nach etwas strebt, das ihn vergessen lässt, dass er seinen eigenen Wert nicht kennt. Ja. So, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt mache ich mir erstmal Kaffee. Den habe ich nämlich noch gar nicht machen können, weil ich so ergriffen war von all dem, was passiert ist, seitdem ich wach geworden bin. So. Ja. Es ist schon der 23. Dezember, ne? Ich habe gestern schon mein zweites Zettelchen verbrannt. Vielleicht nutzt ihr ja auch die rauen Nächte zwischen den Jahren dann, um euch positiv auszurichten. Ich kann es jedenfalls empfehlen. Sehr empfehlen. Liebste Grüße und ho, ho, ho.